Jo, hallo zusammen zu unserem Podcast AI or Die und zwar zu einer Special-Folge, nämlich AI meets Reality. Was haben wir vor? Wir machen einmal im Monat ein Update, was eigentlich passiert, wenn künstliche Intelligenz auf die Realität trifft. Weil ich Spoiler, es ist nämlich so, nicht wie wir uns das alles erwartet haben, wie es gehypt war, sondern wir haben ganz neue Herausforderungen, wir haben andere Herausforderungen, wir müssen jedes Mal adaptieren, wir müssen anpassen, wir müssen prozessual denken. Und weil ich gesagt habe, das will ich euch doch hier nicht alleine erzählen, habe ich jetzt jeden Monat den Richard Ramftel von H&Z an meiner Seite. Moin Richard, guten Tag, wie geht's dir?
Ja, grüß dich Andreas, ja, schön dabei zu sein. Ja, bestens. Freue mich jetzt quasi mit dir hier Gas zu geben und die nächsten 12 Monate hier praktikables Wissen rund um AI hier in die Runde zu bringen.
Genau, jetzt könnt ihr euch denken, Mensch, das ist ja aber langweilig, wenn der Richard und der Wiener das hier alleine erzählt. Nein, wir werden verschiedene Gäste haben, wir werden hier Techies haben, wir werden Führungskräfte haben, wir werden hier verschiedene Endanwender haben, wir werden immer wieder Leute haben, die euch quasi mit auf ihre Reise nehmen, wo sie gerade stehen und wie die Realität gerade aussieht. Das ist das Konzept. Und da haben wir gesagt, das reicht uns nicht als Podcast, das machen wir auch als Live-Veranstaltung. Und zwar beginnen wir am 24.09. bei der SAP. Da kann man sich, ihr könnt mal unten den Link gucken, dafür anmelden, wenn man Fach- und Führungskraft ist, kann man sich überlegen, ey, da will ich mich austauschen, da haben wir eine begrenzte Anzahl an Plätzen, ne? Also überlegt mal, ob das das Richtige für euch ist, guckt euch das einfach mal an und ansonsten kann man nämlich bei uns abends zur Buchparty kommen. Da haben wir gesagt, da starten wir in Hamburg, wir haben erst einen Inner Circle, tagsüber 10 bis 16 Uhr, abends um 18 Uhr Buchparty. Was heißt Buchparty? AI or Die hat ein neues Buch draußen, da ist auch der Richard Ramftel Autor und der wird dort einen kleinen Vortrag halten, nämlich 20 Minuten, 10 Minuten, wird er euch kurz mal informieren, was so seine Meinung ist. Hier habt ihr natürlich schon mal das beste Wissen, das greife ich alles vor ihm ab, aber am 24.09. live. Der vollständige Halbhalber soll gesagt, wir machen da auch eine Serie raus. Am 6.11. sind wir bei Böhringer Ingelheim in Dortmund und wir sind am 13., wo ist das der 13.11.? Ich gucke nochmal nach. Der 13.11. sind wir bei Leiber in Süddeutschland, Baden-Württemberg, ganz tief unten rein. Also soll sich niemand beschweren, es sei nicht erreichbar. Wir kriegen das hin. Ihr seht es nicht. Also man merkt, Richard, im Podcast nickt man nicht nur, da muss man auch nochmal Ja dazu sagen.
Ja. Nee, also wird auch, glaube ich, super, super toll, weil einfach da die Kunden auch wirklich was mit erzählen. Ne? Also ich glaube, das soll ja auch genau von diesem Format dann das Thema sein, nicht über irgendwie Theorie, nicht über Hochglanzfolien zu quatschen, sondern AI im echten Anwendungsbereich. Schmerzen sowie Freuden, die man damit quasi hatte. Dementsprechend wird es da sehr viele wertvolle Einblicke komplett unverblümt aus der Realität geben.
Genau, und darum soll es ja jetzt hier auch in dieser Serie gehen. Wir machen jetzt den Auftakt. Wie gesagt, du hast ja schon, sag ich mal, einen Artikel darüber geschrieben, über den wollen wir reden. Der ist dann wiederum in unserem Buch. Wer auf die Buchparty kommt, kriegt auch das Digitale umsonst. Und es gibt auch das eine oder andere Hardcover-Buch, das kann man sich da alles mal genau angucken. Das werden wir sehen. Auf jeden Fall, Richard. Was wollen wir den Leuten denn so mitgeben? Nämlich mal einen Realitätscheck. Also wir haben gerade aus meiner Sicht so eine Herausforderung am Markt. AI, es gab Geld, es wurden Dinge gestartet, es wurden Sachen gemacht. Wir waren so klassisch wieder in so einer Sandbox, wie bei den Data Scientisten damals auch. Aber so richtig merken wir jetzt gerade nicht, oh, das spart aber unheimlich viel Geld. Oder Mensch, da habe ich aber 10.000 Projekte. Wir sind eher in so einer Phase, ich weiß nicht, wie du das wahrnimmst, aber wo wir alle jetzt so sagen, was machen Unternehmen denn da jetzt mit? Wie kriegen wir das denn zu fliegen? Was bedeutet das denn? Also was Unsicherheit. Wie ist da deine Erfahrung momentan so?
Vollkommen. Also ich glaube, da hast du schon ein paar ganz, ganz zentrale Themen nämlich aufgebracht. Dieser Anfangseuphemismus, ne, dass man quasi hier auch gesagt hat, hey, AI wurde in jedem Manager-Magazin hoch und runter heilig gesprochen. Ich glaube, jeder war auch persönlich ja irgendwie beeindruckt, was damit alles möglich ist. Und das ist ja die Arbeitsweise schon maßgeblich, sowohl in privaten Anwendungsfällen, ne, wenn man irgendwas wissen möchte, man googelt nicht mehr, sondern man arbeitet natürlich irgendwie mit einer Gen-AI zusammen. Und ich glaube, man ist sozusagen dann so unverblümt auch hergegangen und hat so gesagt, naja, die App wird es richten. Also, dass man zu Freude natürlich auch von OpenAI und Co. Sehr, sehr viel Lizenzen beschafft hat. Ne? Also, man hat Lizenzen eigentlich auf Menschen geschmissen und hat gesagt, das wird dann schon werden. Ne? Und da ist tatsächlich sehr spürbar dieses Erwachen, dass man merkt, naja, der Effekt, der kommt gar nicht mit einher, weil nur weil die Leute effizienter werden, bedeutet das ja nicht, dass sie sich neue Arbeit suchen und die Kollegen fragen, was kann ich denn noch irgendwie machen, weil ich bin jetzt effizienter geworden. Dann ähnlich, wie wir es auch so aus dieser BI-Welt kennen, ne? Also wenn man ein Werkzeug hat, mit dem man dann auf einmal 16.000 SAP-Tabellen analysieren konnte, heißt es ja noch lange nicht, dass es Sinn macht, alles sich anzugucken. Das heißt, dieses Fokussieren ist natürlich dann auch so die Schwierigkeit. Und was wir halt dann auch als dritte und, glaube ich, letzte Säule sozusagen, die sehr zentral ist, auch mitmerken, das Empowerment. Ne? Also ich glaube, die App ist einfach zu bedienen. Was aber dahinter steckt an Technik, ne? Und wie vernetze ich das quasi wirklich als einen sehr zentralen Wertschöpfungsfaktor im Unternehmen, geht halt weit darüber hinaus, nur irgendwie eine App zu öffnen und dann über Sprachkommando oder über Tippen irgendwie eine Frage zu stellen. Und das heißt, dass es wahnsinnig schwierig für die Leute auch oft da draußen ist, einzuordnen, was kann diese KI eigentlich, was kann sie nicht, ne? Wie komplex ist es, wenn ich das mit meinen eigenen Daten verbinden möchte, sollte ich was zukaufen oder selber machen, ne? Also das ist so mein Eindruck, dass da jetzt so dieser Erwachungsmoment kommt, ne? Und ich denke aber noch früh genug, als dass es jetzt irgendwie als der nächste Trend fällt, die jetzt irgendwie floppt, sondern dass man jetzt aber sogar erkannt hat, ja, ganz so einfach, wie wir es uns vorgestellt haben, ist es halt doch nicht.
Frage direkt mal rein. Warum fällt dem Menschen immer alles so schwer? Ich kann es eigentlich nicht mehr hören. Weißt du was? Ich mache das jetzt hier seit 15 Jahren. Ne? Und davor wurde mir immer gesagt, Visualisierung fällt den Leuten so schwer. Daten versteht es so schwer. Sachen zu verstehen fällt ihnen schwer. Technik ist so schwer. Wir müssen die Leute abholen. Es kann doch nicht wahr sein, dass bei einem AI-Thema noch immer diese Frage im Raum steht, was ist denn jetzt so schwierig? Also müssen wir jetzt mal runterbrechen, was ist denn eigentlich wirklich so schwierig? Du hast einen zentralen Punkt aus meiner Sicht angesprochen, nämlich so schwierig ist die Nutzbarmachung auf meinen eigenen Daten von AI. Weil, komisch, wie es schon immer war, im Privatgebrauch funktioniert es ja.
Ja, total. Aber ich glaube, wenn man da mal sozusagen auch, du hast ja schon so ein bisschen die Analogien zu den bekannten Themen, die ja auch so mit in dem Podcast bei dir auch mal wieder so thematisiert worden sind, da auch dieses, wenn man anfängt beim Zentralen, nämlich beim Menschen, ne, der das Ganze bedient, ist es ja auch schon in der BI-Welt so gewesen, ihr habt ja da wunderbare Rollenmodelle mit auch vorgestellt, also welche Kompetenzen braucht es und wie müssen die zusammenspielen. Frage, Andreas, bei wie vielen Kunden würdest du sagen, wurde sowas denn wirklich adaptiert? Wurde wirklich sozusagen auch so diese Rollen, Kompetenzen, ne, auch mit einem Vertrauen, also so, dass man gesagt hat, hey, ich gebe das wirklich jetzt an den ab, weil der kann dieses besser, also dieses interdisziplinäre Zusammenarbeiten. Wie oft hat das denn wirklich sozusagen funktioniert? Also ich glaube, dass das ein Kernhemmschuh ist, ne, dass man so eine große Thematik wie jetzt auch AI wieder, ne? Und ich glaube, BI oder dieses ganze Datenmanagement ist ja sehr, sehr nah da mit dran und das eine geht nicht unter dem anderen. Und man hat aber dort genau wieder das gleiche Thema. Ich brauche irgendwo einen Use Case, ich brauche einen Techie, ich brauche vielleicht noch einen Mathematiker oder einen Data Scientist, ne? Und diese Leute müssen diese Disziplinen gemeinschaftlich anpacken. Und ich glaube, das rein objektive Technische, es ist bewältigbar, ne? Also vor allem wieder mit der Gen-AI, weil ich kann mir da sehr schnell sozusagen einen passenden Podcast quasi durch die Gen-AI für jede technische Belange quasi generieren lassen. Aber die Leute müssen interagieren, also es muss zusammenpassen. Also ich muss ja irgendwo Strategie, ne, von der Heeresführung sozusagen, von dem Top-Management mit den umsetzenden Leuten, mit irgendwie Governance und Sicherheitsbedürfnis, mit Technik, ich muss es ja zu einem Gesamtpuzzle auch zusammenstecken. Ne?
Ich glaube ja, der Fehler ist, du hast mich ja gefragt, mit diesen Rollenmodellen, ne? Im Sinne von, wie viele setzen das denn jetzt um? Da würde ja wieder Henne-Ei-Problem kommen, da wird wieder gesagt werden, hier, die Mitarbeiter wollen es nicht, nee, die Führungskräfte enablen mich nicht, bla, kann ich nicht mehr hören. So, also viel interessanter ist ja eher die Frage, diese Rollendenke hat ja noch nie was gebracht, weil das ist ja so, wenn ich heute überlege, ich wurde als Controller eingestellt vor 10 Jahren, dann ist mein Job ja heute ein ganz anderer, als wie ich vor 10 Jahren auf derselben Position beispielsweise eingestellt worden bin. Jetzt nicht, weil ich Führungskraft geworden bin, darum geht es mir nicht. Es hat sich einfach gewandelt, was man tun muss. Man hat viel stärkere Tools, man ist mit Daten und so weiter. Deswegen glaube ich ja, ich kann nämlich nicht andauernd hinsetzen und Rollen definieren für ein großes Unternehmen, wo verschiedene Charaktere und so sind. Ich glaube ja, dass das Rollenmodell als solches schwachsinnig ist. Ui, jetzt habe ich es gesagt. Also insofern, das war immer der Wunsch, dass Deutsche denke, wir geben Verantwortung in Bereiche hinein, die machen dann schon ihren Job, so militärisch. Sie sind jetzt Offizier, sie sind Soldat und so weiter. Ganz schlecht, glaube ich. Das ist sehr aus der Schule geprägt, aber darauf will ich gar nicht hinaus. Ich glaube ja, das, was wir schon länger hören und was auch schon lange am Markt etabliert sein sollte, was es nicht ist, ist, in Data- und AI-Products zu denken. Weil dann stellt sich die Frage nicht. Wenn wir nämlich, dann bräuchten wir uns nicht über Rollendefinitionen unterhalten, sondern wir reden uns über ein Data- und AI-Product, was zum Beispiel ja ein Use-Case sein kann. Wir möchten eine automatisierte Rechnungsstellung, die automatisiert auch die richtigen Kunden rausfiltert, bla bla bla. Low-levelig, fangen wir mal an. Funktioniert auch momentan noch nicht so geil, wie wir uns das vorstellen. Wenn ich dann nämlich nicht in Rollen denken würde, sondern eher in dem Produkt denken würde, dann hat die AI zum Beispiel da drin eine Rolle, aber es ist ein Hilfsmittel dazu, etwas zu erreichen. Und wir würden dann nicht mehr darüber reden, ja, der Data Steward muss da jetzt gucken. Ja, wieso? Das kann ja vielleicht auch die Maschine machen. Das heißt, worauf ich hinaus möchte, ist, wir müssen wie Produktentwicklung denken. So, und wir dürfen nicht so stark in diesen Projekten, wir müssen prozessual denken. Und ich glaube, da haben wir so einen Kernpunkt, weißt du? Das ist etwas erstmal von diesen Rollenmodellen. Aus meiner Sicht, wenn du die Frage beantworten willst, hat sich nirgendwo vernünftig durchgesetzt. Leute wechseln, Rollen verändern sich, Sachen sind zu schnell. Wer ist denn jetzt plötzlich AI-Verantwortlicher? Ich bitte euch, das seid ja alle am Ende des
Tages. Ja. Und ich würde sogar noch eins draufsetzen. Also ich denke schon, dass man KI sozusagen als wirklich so eine Stabstelle oder Competence-Center, also man kann es ja nennen, wie man möchte. Viele Wörter sind ja immer dann mal verbrannt. Ja? Bei so einer S/4HANA-Migration beispielsweise stellt sich keiner die Frage, ob das irgendwie sauber alles durch die Gremien und Zuständigkeiten durchdivundiert, weil dann würde so eine S/4HANA-Migration wahrscheinlich Jahrzehnte dauern bei großen Konzernen. Das heißt, dort gibt es ja auch so eine Taskforce, ne? Da ist Rang, Titel, Erde quasi erstmal losgelöst, sondern man hat eine Aufgabe, dieses System von A nach B zu migrieren. Und da würde ich quasi ganz ketzerisch sagen, das muss doch bei KI auch so sein. Es muss von top oben ein Buy-in geben, mit aber auch einer klaren Anforderungslatte. Mittels KI wollen wir 10 Millionen EBITDA-Effekt in der nächsten P&L generieren. Liebe Taskforce, go for it. Ne? Und dann diese Taskforce idealerweise interdisziplinär wieder zusammenstecken, damit die entscheidungsfähig ist. Ja? Und wir, also gerade auch jetzt jüngst wieder in einem Workshop mit einem Kunden gehabt, dieses Thema ist oft auch dieses, man möchte niemand anderen auf die Füße treten. Ne? Das heißt, Stichwort Products, selbst Organisationen, die schon in Produkten denken, ist jetzt sozusagen der einzelne Use Case ein Product, ne? Und sucht sich jeder eine eigene KI aus, oder ist KI erstmal eine zentrale Lösungsbaustein, ne, wo sich dann die Produkte wieder bedienen. Also die machen natürlich sozusagen auch durch eine große Organisation, ist es natürlich auch so dieses, dass auch keiner dem anderen ins Gehege kommt. Ne? Wer kriegt dann quasi irgendwie den Benefit, der gehoben wird? Ist es dann jetzt sozusagen derjenige, der den Rechnungseingang optimiert hat, oder ist es dann derjenige, der wirklich, sage ich mal, diese KI enabled? Und diese Frage darf sich gar nicht stellen, sondern meiner Meinung nach muss dort von eben wirklich Top-Management eine Zielvorgabe auch geben. Und Zielvorgabe kann ja nicht sein, macht mal KI, sondern am Ende soll es ja unternehmerisch wirken. Ne? Also es soll ja irgendwo dann sozusagen auch im Jahresabschluss einen Effekt generieren. Und da bin ich bei dir. Ne? Also ich denke das immer so ein bisschen in diesem Taskforce-Denke, ja? Zu sagen, das darf man doch jetzt nicht dem Zufall überlassen und man darf das auch nicht in den Standard, Wegen oder Prozessen, die halt über Gremien und dieses und jenes, über Politik abläuft, sondern es muss um die Sache gehen. Da ist eine Technik, die ermöglicht viel und das darf nicht dem Zufall überlassen werden.
Ich habe ein gutes Beispiel. Es gibt eine Cartoon-Serie aus 1980, 83, 84, 85, egal. Ich war sehr, sehr klein, als es damals lief im Fernsehen. Und die heißt Mask. Und Mask ist eine weltweite Organisationseinheit, die mit Uhren, ganz witzig, also wie so Apple Watches haben die, verbunden sind. Und dann ist ein Einsatz, also es passiert irgendwas Schlimmes. Und dann wird der Computer gefragt, also die künstliche Intelligenz, stelle mir am besten aus all diesen Agenten das perfekte Team zusammen, das geeignet ist, um da die Bösen abzuwehren, die Naturkatastrophe und so weiter. Und die haben alle verschiedene Fähigkeiten. Und die werden immer anlassbezogen von der KI ausgewählt. Da sieht man immer so schwarz auf grün, sieht man dann immer, dieser Mensch ist der perfekte Mensch, er wird kontaktiert. Und dann laufen die alle los, weil die kriegen auf ihre Nachricht das Mass-Zeichen und müssen sich dann treffen und die Mission zusammen machen. Das ist für mich immer so diese Data-Product-Denke, wie man sie verwindbeutigen kann. Jetzt hast du was Interessantes angesprochen. Dieses Mask hat sich ja erstmal auf etwas geeinigt, nämlich wir retten die Welt vor dem Bösen. Das ist jetzt deren Mission. So, das muss ein Unternehmen, muss sich diese Mission auch geben und diese klare Geschichte. Und womit machen die das? Die machen das mit Fahrzeugen, die sich verwandeln können. Die sind auf einmal, sind sie, na, also ein kleines Auto, sind sie ganz schnell und plötzlich können sie abheben und fliegen. So ähnlich ist es dann auch in einem Unternehmen, wo ich sagen muss, womit machen wir das? Und da kann ich zentrale Toolvorgaben super gut nachvollziehen. Würde ich auch, kannst du gerne deine Meinung sagen, würde ich immer mitgehen, bevor jeder rumwurschtelt, irgendwelche Leuchtturmprojekte. Dann die Geschichte mit den Benefits. Katastrophe, das ist eine Denkweise aus dem letzten Jahrhundert, die ganzen Boomer, die halt auch noch irgendwie so zur Natur runtergerichtet haben, Scherz, ich gehöre ja auch was dazu, die, ne, die haben in eine Benefit-Denke und das Einzelne. Wir müssen aber eher gemeinschaftlich denken, dass nämlich AI als Gemeinschaft zum Erfolg wird und da merken wir halt immer wieder, was bei Digitalisierung schon nicht funktioniert hat, dass wir bei AI die Prozesse auch falsch denken. Wir sehen das immer so isoliert und sagen, Step by Step by Step, sondern nein, es muss jeden Tag ein bisschen besser werden. Das haben die im Sport schon lange begriffen, schon lange. Im Unternehmen nicht.
Ja, und es ist ja auch eben genauso so dieses Thema, die Thematik auch zum Beispiel jetzt bei diesen Rollen, also jetzt gar nicht aus hierarchischen Rollen, sondern aus Kompetenzen, ne, ist, glaube ich, eben ja genau dieses Thema. Wir diskutieren ja heute nicht mehr, welches Tool wird angeschafft, weil es inhaltlich quasi argumentiert wird, sondern weil die Hochglanzfolien oder der Vertriebler von Tool ABC, ne, irgendwie so sympathisch war oder mich nett auf ein Essen eingeladen hat. Und deswegen auch dieser Punkt eben von dir, ne, zu sagen, die Technik irgendwo schon auch mit Pfeiler sozusagen zu definieren. Ne, und es gibt ja verschiedene Grade. Ne, also man muss ja nicht per se sagen, es darf nichts anderes. Wenn das, was man festlegt, das nicht kann, dann kann man ja immer noch eine Exception machen. Aber dass man in der KI lebt das Ganze natürlich davon, ne, dass wir die Daten sozusagen auch untermauern, unterfüttern. Und wollen wir jetzt wirklich 5 Parallelarchitekturen aufbauen? Und also so viel kann ich schon mal spoilern. Wir werden ja auch noch Folgen machen, wo wir tiefer in die Technik reingehen. Aber das, was in der Oberfläche da ein bisschen in dem Chat von ChatGPT oder Copilot und Co. läuft, das ist ja nur von dem klassischen Eisberg sozusagen das bisschen Frontend. Da steckt wirklich viel Technik dahinter und kein Unternehmen möchte sozusagen so eine Architektur mehrfach aufbauen. Ne? Das heißt, am Ende des Tages ist es ja eben auch unglaublich wichtig zu sagen, das ist eine Gesamtdisziplin, ne? Und man muss auch sich gegenseitig vertrauen. Ne? Also die Technik, die quasi überlegt sich einmal ein gutes Setup, was erstmal als Standard, ne, Arbeitshypothese ans Rennen geht. Es ist ja auch nicht so, dass jeder Mitarbeiter sich bei einem größeren Unternehmen aussuchen kann, ob ich ein HP-Notebook, ein Siemens-Notebook oder ein Dell haben möchte, sondern da schafft man ja auch irgendwo einen Standard, damit es für alle gut funktioniert. Ne? Dann, ich glaube, diese Benefits, die da rauspurzeln, ne, dass wenn wir jetzt die heutige Wirtschaftslage anschauen, sollten wir nicht drüber nachdenken, was kann ich für mich persönlich optimieren, sondern was kann ich für mich auch erhalten. Ne? Also ich glaube, wir brauchen auch ehrlicherweise so einen neuen Wirtschaftsfaktor, ne? Und die KI ermöglicht uns hier sozusagen auch nochmal, sage ich mal, die Wettbewerbsfähigkeit deutlich nach vorne zu bekommen. Und ja, die Frage muss ja eher sein, wollen wir es verschlafen und den Laden zumachen, ne? Überspitzt gesagt natürlich, oder wollen wir das jetzt gemeinsam anpacken, damit wir nicht abgehängt werden? Also das ist, glaube ich, auch keine Frage, wird alles immer schöner oder besser, sondern ab und zu gibt es auch Aufgaben oder Themen, die müssen nun mal angepackt werden, um nicht abgehängt zu werden. Und das ist ganz klar das Thema KI.
Also ich glaube halt, du kannst dich nämlich dann, wenn du eh schon, du wirst ja merken, ich muss da jetzt was machen. So, das wird hier nicht mehr weggehen oder vorbeigehen. Also ich glaube halt auch so, die Leute, die das runterreden und hier und da, das waren auch die Leute, die damals gesagt haben, so ein Handy brauche ich nicht, ich bin ja zu Hause erreichbar. Das sind dieselben Leute, die sagen, ah, Entschuldigung, also das kann man, wird man nie digital machen, damit werden wir immer zum Amt müssen. So, also genau diese ganzen Themen oder es verliebt sich doch niemand im Internet, ich bitte euch. Also die Leute treffen sich in den Freundeskreisen und so weiter. Es werden genau die Ewiggestrigen sein. Ich glaube, das müssen wir nicht sagen. Jetzt ist ja nur die Frage, das Wie. So, und ich glaube, ich habe zwei verschiedene Ansatzpunkte, wie ich mit dem Thema AI-Unternehmen umgehe. Einmal, ich gucke auf meine Kompetenzen und wie ich die effektiver, kreativer, besser machen kann, sprich meine Mitarbeiterschaft. Oder andersrum, ich komme mit einem Use Case, der mir irgendetwas ermöglicht, was halt entweder Kosten spart, das ist immer ein bisschen einfacher, oder neue Potenziale hebt, das ist wesentlich schwieriger. Und dann muss ich, wie ich mein Mask-Bild, muss ich halt sagen, welche Kompetenzen brauche ich? Und da habe ich zum Beispiel die H&Z Digital, wo ich sagen kann, euch brauche ich jetzt als Kompetenz, weil wie kriege ich denn so ein LMM bei mir zum Beispiel ins Unternehmen und brauche ich überhaupt eins? Das ist ja etwas, was ich vielleicht aus der eigenen Organisation mit meinen Kompetenzen gar nicht beantworten kann. Da brauche ich ja Expertise von außen. Das heißt, denkt bitte nicht in Rollen, denkt eher in Kompetenzen und kauft sie euch dann dazu. Das ist völlig normal. Wenn ich jetzt Hersteller eines Produktes bin, kaufe ich ja auch weltweit mein Aluminium irgendwo dazu, damit ich das machen kann. Da sitze ich ja auch nicht und sage auf einmal, ja nee, also das gucken wir mal, wer das bei uns kann, kann der Werkstudent mal ein Essay drüber machen und dann stellt er uns das mal vor. Das heißt, dieses Profitum, das merken die Leute, checken noch gar nicht, wie schnell das gehen wird, dass wir uns dann Spezialisten zu einem Bereich innerhalb der AI in eine Lieferkette holen. Das ist den Leuten nicht klar. Und was macht ihr da bei H&Z Digital gerade konkret? Wo sagt ihr, da gehen wir rein, das ist unsere Nische, das sind unsere Projekte? Weil du machst den Fehler ja nicht und sagst, ich bin jetzt eine AI-Beratung. So sagst ja, wir machen konkrete Fälle bei konkreten Kunden, konkrete Lösungen.
Total. Also ich glaube, ich sage immer so schön, wir machen ja jetzt nicht mal reine Beratung, sondern wir machen echte Erlebniserzählung. Warum? Ne? Liegt einfach darin geschuldet. KI macht ja auch vielen Leuten Angst. Warum? Weil natürlich diese, wir nennen es Knowledge Worker, ne, stark gefährdet sind. Also alles, was wieder Auswirkungen von irgendwie einmal angeeignetem Wissen ist, ist natürlich stark gefährdet durch die KI. Ne? Wobei ich glaube, das auch etwas ist, was eine Aufgabe immer ist in den Unternehmen, da Mut zu machen. Ne? Also es ist ja so, wenn man jetzt sagen würde, man bleibt Stillstand, ne? Dann würde ich sagen, Gefahr. Aber zeig mir bitte mal ein Unternehmen, was nicht weiter wachsen, was sich weiterentwickeln möchte. Ne? Das heißt, es schafft ja nur Kapazitäten, dass man wirklich sich mal an neue Themen wieder ranwagt, dass man neue kreative Lösungsansätze, Produkte schaffen kann. Und deswegen also diese Angst auch zu nehmen. Und wir haben ja die gleiche Situation als Beratung. Da wollte ich eigentlich darauf hinaus. Beratung ist sehr stark Knowledge Worker-Tum. Das heißt, wir haben für uns natürlich schon auch sehr früh erkannt, dass wir sozusagen diese Techniken adaptieren müssen, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Das heißt, dass wir zum Beispiel jetzt auch in unseren klassischen Beratungsfeldern auch mittels KI zum Beispiel auch implementieren. Das heißt, wir geben unseren Kunden schon diese Benefits mit, dass wir sagen, wir haben, und da ist ganz schön dieser Begriff, Microsoft nennt es ja Co-Pilot, ne? Co-Pilot und nicht Pilot, ne? Dass man ja sozusagen letztendlich effizienter ist und dass man auch als Berater dann sozusagen diese Effizienzzuwächse ja mit weitergeben kann und sollte. Ne? Und so haben wir selber vor 2 Jahren angefangen, uns sehr, sehr intensiv das als Kerndisziplin intern für uns, sage ich mal, erstmal selbst auch aufzubauen. Und das, was wir momentan sehr stark machen, ist, tue Gutes und sprich darüber. Also, dass wir so wirklich unsere Erfahrungen teilen. Ne? Also, wir haben eine eigene Plattform kreiert. Wir haben das eben im Unternehmen auch als eine Stabsstelle sozusagen mit aufgehangen und sind jetzt sozusagen als interner Dienstleister aktiv. Das heißt, wir schaffen interne Beratungsprodukte, bringen quasi das Wissen aus den ganzen Beratungsprojekten in unsere eigene, ja, sag ich mal, GenAI-Plattform ein. Da will ich jetzt gar nicht zu viel vorwegnehmen. Gibt es ja dann auch den Buchbeitrag dazu. Da haben wir auch ein bisschen ein paar tiefere Einblicke mit reingegeben. Aber dass wir dieses Wissen natürlich auch wieder nach außen geben, unsere Learnings, ne? Wo sind die Reibungssteine, wie kriegt man quasi auch intern so einen Community-Gedanken aufgebaut, wie kriegt man Engagement generiert, dass die Leute keine Angst, sondern Bock drauf bekommen, gleichzeitig diese ganze Thematik rund um diese Plattform, also wie kriege ich Unternehmenswissen in so ein GenAI verfügbar, wie kriege ich das aber auch mit einer Governance abgesichert, ne? Und diesen Gesamtklang, ne, den machen wir als interner Dienstleister und haben jetzt sozusagen einfach gelernt durch das Erzählen, dass wir damit unglaublichen Nutzen stiften können, indem wir quasi anderen Organisationen, die vielleicht sozusagen noch ein bisschen früher in diesem Prozess stehen, dass wir die quasi dann auch mit unseren Erfahrungswerten jetzt beraten, ne, aber eben immer aus so einem Sparring-Gedanken heraus. Ne? Also ich glaube, wir nehmen da viel Inspirationen mit und wir bringen aber auch viel, viele Impulse, aber aus einer Hands-on-Anwendungsfall. Ne? Also dass wir da AI applied, ne? Nicht nur über Theorie sprechen.
Ich finde ja das Schöne, wir sagen auf der einen Seite AI meets Reality. Ich glaube halt, eine bittere Wahrheit, die die Leute nicht sehen, ist, dass als damals die Automobilindustrie gesagt hat, wir machen hier jetzt Roboter und Robotertechnik und die Autos bauen wir alle nicht mehr per Hand. So, und da arbeiten keine Leute mehr. Da haben sie auch erzählt, das ist der Co-Pilot, also das ist der Co-Roboter, der unterstützt dich bei deiner Arbeit. Ich gehe noch immer ganz, ganz stark darauf, dass viele repetitive Aufgaben und automatisierbare Aufgaben maximal ersetzt werden und dann wird es zwar Jobs geben, weil denjenigen, die damals in der Autoindustrie, der die Roboter gesteuert hat, den gab es nicht, gebe ich euch komplett recht. Also der hat einen neuen Job oder Leute, die das dann auswerten und können es besser machen und Wartung und so weiter. Es gibt andere Jobs. Es waren aber nicht die Leute, die vorher am Band standen und das gemacht haben. Da hieß es, die müssen sich jetzt umschulen. Ne? Und das will ich jetzt euch auch nur sagen, die Leute, die repetitive Aufgaben machen, Monatsberichte beispielsweise, im Controlling gibt es sehr, sehr viele davon, Datenaufbereitung und so weiter und so fort. Junior-Controller, auf die ich es immer hier mal wieder absehe und sage, ey Leute, echt Panik, so was ihr machen könnt, weil ihr habt noch nicht das Domänenwissen, auf das wir alle abzielen, was dann mit der KI wirklich co-existieren kann. Nee, die KI ersetzt euch. Aber die Frage will ich gar nicht aufmachen. Ich will einfach nur sagen, zur Realität gehört aus meiner Sicht, wenn man die Zukunftsprognose macht, ne, gehört auf jeden Fall auch, dass ich anerkennen muss, es könnte mir als Knowledge Worker nochmal so gehen. Deswegen seid ihr ja als Beratung auch konsequent diesen Schritt gegangen. Und da werden ja auch nur die Leute überlegen, die mit der Maschine zusammen besser sind, als diejenigen ohne die. Weil dann wird es die irgendwie nicht mehr brauchen. Das werden die Leute auch merken. Und das heißt, wir werden Effizienzgewinne haben, dass wir viel weniger Leute brauchen, um dieselben Ergebnisse zu erzielen. Richard, ob die besser oder schlechter sind, weißt du, das ist mir so egal, diese Diskussion. Wenn immer wieder kommt, ja, ist jetzt die KI besser? Ist das mit KI besser? Kann ein Mensch ein Schachcomputer? Da haben sie uns damals gesagt, niemals wird das passieren. Könnt ihr euch ja mal die Ergebnisse und die Spiele heutzutage angucken, die da so sind. Wir reden gar nicht mehr darüber, ob das funktioniert oder nicht. Es war ein riesen Hype-Thema damals. Und ihr glaubt doch nicht, ne, dass die Arbeiten, die ihr macht, alle so hochkomplex und kreativ sind, dass ihr 40 Stunden die Woche dafür braucht. Das heißt, meine Realität ist auch, dass man klar den Leuten sagt, wir wird hier Veränderungen geben und da muss man notfalls auch mal Klartext reden und notfalls holt euch auch Leute von außen, die das machen. Derjenige, diejenige, sag ich mal, wer jetzt nicht 64 Jahre alt ist und kurz vorm Renteneintrittsalter steht, wird mit AI im Beruf etwas zu tun haben, es sei denn, man hat ein handwerkliches Handwerk.
Ja. Und ich denke, also man muss es ja wirklich auch in der Gesamtheit mal positiv sehen. Ne? Also es ist halt natürlich etwas, das Leben ist eher wie ein Sport. Ne? Das heißt, wer sich nicht bewegt, der wird auch nichts gewinnen. Wir kennen uns ja jetzt auch schon eine Weile, ne, Andreas. Und ich glaube, bei uns beiden, ne, sieht man ja auch immer dieses stetige Neuerfinden. Dinge ändern sich und ich glaube, dieses Adaptieren, ne, das ist sozusagen eine Disziplin, an der kommen wir eh nicht mehr vorbei. Stichwort agil. Ne? Also wir leben in einem Zeitalter, das ist höchstgradig agil. Ne? Gerade diese ganze Thematik um KI. Also das, in einem halben Jahr oder Jahr werden wir alle nicht mehr über Prompten sprechen. Ne? Also gerade sind alle noch total wuschig über Prompt-Designs und Templates und Co. Das wird sich alles so schnell, oder ist ja jetzt schon so, dass die Sprünge sozusagen so schnell sind. Man muss es ja eher andersrum sehen. Also es ist noch nie so gewesen, dass man quasi keine disruptiven Veränderungen hatte. Ne? Es ist nur so, dass man, glaube ich, jetzt sehr stark oftmals ein Verständnis dafür hat. Naja, aber dieses mich jetzt komplett nochmal umstellen, umschulen, ne? Dass das sozusagen als eine absurd nicht aufbürgbare Aufgabe irgendwie gesehen wird. Und ich würde das quasi auch so ein bisschen immer als Appell sehen, alle sollten sich wieder ein bisschen mehr als Sportler sehen, ne? Wo man stetig trainiert. Also es ist nicht so, dass ich dann quasi nur noch auf der Bank sitze, ne? Einfach diese repetitive Aufgabe, die du auch gesagt hast, abwickle, sondern ich glaube, das Spannende wird sein, dass man nur so einen Transfer von, es ist ja nicht so, dass man Zeit gegen Geld tauscht. Ist, glaube ich, oft das falsche Verständnis, aber an und für sich wird ja Leistung, Wertschöpfung gegen Geld getauscht, ne? Und dann muss man sich auch keine Sorge haben, weil man wird ja dann mit einem eigenen Anspruch zu überlegen, welche neue Rolle kann ich denn einnehmen? Wo kriege ich denn meine Informationen auch ausgebildet zu werden? Deswegen sehe ich das auch als Riesenverantwortung von den Unternehmen, das Empowerment, ne? Die Leute zu befähigen, die Angst zu nehmen, aufzuzeigen, was möglich ist, weil also seitdem wir die Dampfmaschine haben, ne, ist ja jetzt nicht so, dass die Wirtschaft massiv geschrumpft ist und wir keine Arbeitsplätze mehr hatten. Alle, die jetzt quasi, sag ich mal, die ganzen Kutschenbauer, die geschlossen worden sind, weil wir jetzt quasi Automobile haben, ne? Ich kenne jetzt keine quasi den Verband der arbeitslosen Kutschenbauer, ne? Also das hat sich ja sozusagen immer in der Geschichte und in der Vergangenheit gezeigt, dass es ein Wohlfahrtswachstum hat, Innovation, ne? Und dass bisher noch jede Generation mit diesen disruptiven Veränderungen ja umgegangen ist. Und ich glaube, da, um dein Appell auch mit diesen Rollen und mit diesem nicht zu viel immer da sich drauf aufhängen und weinen, ne, sondern ich glaube, wir brauchen einfach so dieses Mindset des auf der einen Seite den Handreich und die Education, das Enablement und auf der anderen Seite aber auch den Handschlag rein, jo, wir haben auch Bock, sozusagen uns auf neue Sachen einzulassen und wir freuen uns drauf, was wir vielleicht in den nächsten 20, 30 Jahren, wie unsere, ja, sage ich mal, Welt sich ja, sage ich mal, da bereichert, ähnlich wie wir durch Automobile, wie wir durch eine Dampfmaschine ja ganz neue Möglichkeiten auf einmal erhalten haben. Und deswegen ist es, glaube ich, schon, weiß nicht, wie du das siehst, zwar viel Angst schüren, ne? Aber viel zu selten wird irgendwie auch mal Mut gemacht, dass es in der Vergangenheit jetzt keiner mehr sagt, ah, oh, doofe Autos, ich will wieder die Kutschen haben, sondern rückblickend sind wir doch super dankbar um alles, was quasi ja auch so an Innovationen den Alltag bereichert haben. Ne? Und ich glaube, das ist neben all dem Technischen und Strategischen, ist es, glaube ich, so von diesem Faktor Mensch, ne, eine Kernaufgabe, da auch die Leute zu motivieren, ne, und da dieses positive Denken auch mit zu aktivieren, zu stimulieren. Weil ich glaube, wie gesagt, jedes Unternehmen möchte wachsen, dazu brauchen sie ja trotzdem auch irgendwo Leute. Ne? Wenn jetzt die Leute effizienter werden, dann müssen halt nicht mehr eingestellt werden. Und wer sich mal die demografische Pyramide angeschaut hat, ne, ist es ohnehin etwas, ne, wo jetzt, sage ich mal, nicht unbedingt mehr Fachkräfte künftig zur Verfügung stehen, sondern dass es ja eine ohnehin niedrigere Verfügbarkeit geben wird. Also wir können ja super dankbar sein, dass sozusagen das, was wir an Effizienz gewinnen, uns dann, sage ich mal, auch irgendwo wohlverdiente Pensions- und Rentengänge sozusagen ja dann irgendwie abfedert. Ja? Und das fehlt mir noch. Das fehlt mir noch so ein bisschen, diese positiven Vibes, die da auch mal mitgetragen werden.
Ja, haben wir noch genug Zeit? Wir sind ja jetzt einmal im Monat für euch da. Ne? Darwin sagte damals, Survival of the Fittest ist die Antwort. Und das bedeutet ja nicht, dass der Stärkere, sondern es heißt der Angepasstere. Und damit ihr angepasst seid und damit ihr vorbereitet seid, was da alles auf euch zukommt, sind wir einmal im Monat für euch da. Nächstes Mal hören wir hier den Anton. Der Anton ist Techie. Wir gehen rein in Rec-Modelle. Wenn ihr nicht wisst, was es ist, unbedingt reingehen, weil das machen wir von ganz vorne bis ganz hinten. Da wird hier niemand zurückgelassen, müsst ihr euch keine Sorgen machen. Hört da gerne mal rein. Und ansonsten bleibt noch zu sagen, 24. September Buchparty Hamburg SAP. Davor machen wir unseren kleineren Kreis, AI meets Reality. Wenn du Fach- und Führungskraft bist, komm gerne vorbei, melde dich vorher an, weil es nur begrenzte Teilnehmerzeit ist. Dann werden wir in Dortmund sein, bei Böhringer Ingelheim und dann werden wir bei Leiber, ich meine Emmingen ist es. Wer es nicht kennt, muss es bei Google Maps mal eingeben. Aber wenn man von da aus kommt, dann kennt man auch viele Emmingens am Ende. Die heißen nämlich alle so. Da sind wir zu Gast und da diskutieren wir mit euch. Da haben wir Vorträge für euch vorbereitet, haben wir Sachen vorbereitet, aber der Austausch, das Netzwerk auf Augenhöhe, was funktioniert. Und das alles in diesem Geiste, was wir hier heute auch gemacht haben, nämlich im Austausch. Aber eine gute alte Tradition, auch wenn wir vieles Neues machen, die lasse ich nicht sein. Richard, dir gehören die letzten Worte hier in unserer ersten gemeinsamen Folge. Du kannst sagen, tun und lassen, was du möchtest. Schade, dass du gerade eben schon deinen Aufruf für Mut verbrannt hast und mehr Positivität. Ich bin sehr gespannt, was dir jetzt einfällt. Du darfst nämlich alles sagen, was du willst, aber nicht danke für die Einladung und ich freue mich auf die kommenden Sessions mit dir, Richard, und unsere Gäste. Bis dann. Ciao.
Ja, ich hoffe, dass das Thema euch hier angesprochen hat, dass wir euch auch bei den nächsten Folgen hören. Und ja, auch die Plätze sind rar. Andreas hat es quasi geschildert. Und hervorzuheben ist, auch wer es nach Emmingen schafft, kriegt auch eine Werksführung. Und die, ich durfte sie schon einmal erleben, ist wirklich eine Wucht, weil wir werden dort sehen, wie eben genau auch so das Thema Automatisierung bei einem sehr gewachsenen Mittelständler in der Automobilbranche eben genau auch diesen Innovationsgeist bringt. Deswegen schaut euch unbedingt diese Formate an. Wir haben Lust, eben genau diesen Handreich zu geben. Ausbildung sozusagen hier mit in die Runde zu geben, ein Austauschformat zu schaffen. Deswegen bis zum nächsten Mal und hoffentlich mit hoher Teilnehmerzahl. Bis bald.
Tschüss.